Ich möchte mit einem kurzen und ziemlich bekannten Bibeltext starten. Die Worte hat Jesus selber gesagt, und zwar seinen Nachfolger, seinen Jünger, seinen Freunden. Und so gelten die Worte auch all denen von uns, die Jesus nachher folgen. Wir lesen aus Matthäus 5, Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ach wow, wie tönen die Worte doch schön und toll. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind das Licht der Welt. Krass, oder? Gott wünscht sich, dass möglichst alle Menschen hören, dass er den einzelnen Menschen liebt. Und dass er in Jesus alle Schuld, alles Versagen, alle Fehler von all uns Menschen in Jesus auf sich genommen hat, damit wir frei sein dürfen. Damit wir leben dürfen. Und Gott hat beschlossen, dass diese Nachricht nicht er allein den Menschen weiter erzählen will, sondern dass er uns Menschen dazu brauchen will. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind es, die anderen Menschen genau diese Botschaft weiter erzählen sollen. Die Menschen sollen aufmerksam machen auf diese Botschaft. Er will das nicht allein machen, Er will uns, er will dich und mich bei diesem Projekt mit dabei haben. Seien wir mal ganz ehrlich. Wie oft passiert das? Wie oft hast du das erlebt? Wie oft hast du erlebt, dass jemand aus deinem nächsten Umfeld Jesus persönlich hat kennenlernen und sich dann entschieden hat, mit Jesus durchs Leben zu gehen? In der letzten Woche? Letzten Monat, im letzten Jahr, wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, letzten 5 Jahre, wie oft hast du das erlebt? Ich weiss nicht, wie es dir geht, auf wie viele Namen du jetzt gekommen bist. Woran liegt das? Liegt es an mir? Liegt es an dir? Können wir es vielleicht einfach nicht so gut? Ist es nicht so unseres? Liegt es an den Umständen? Oder liegt es vielleicht an der Gesellschaft? Liegt es an unserem Wohlstand? Was sicher klar ist, es ist unser Auftrag. Jesus sagt, Matthäus 28, bevor er dann seine Freunde verloren hat, zurück zum Vater im Himmel ist, hat er das nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, hat er gesagt, Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Hey, ja, es ist unsere Aufgabe, zu bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben und was wir für die Wahrheit halten. Da ist die Bibel sehr klar, das ist unsere Aufgabe. Jesus selber hat uns den Auftrag geben. Aber, und das möchte ich auch betonen, Jesus hat nie gesagt, dass das einfach wird. Im Gegenteil, mit Jesus zu leben, zu ihm zu stehen, von ihm zu erzählen, das ist kein Sonntagsspaziergang. Einer, der das durchbuchstabiert hat, ist der Paulus. Der Paulus war zuerst ein leidenschaftlicher Christenhasser. Ein leidenschaftlicher Christenverfolger. Und später war er ein leidenschaftlicher Christusfreund und ein leidenschaftlicher Christusnachfolger. Aufgrund von seinem Glauben ist er nicht nur einmal im Gefängnis gehockt. Aufgrund von seinem Glauben ist er auch nicht nur einmal gefoltert worden. Aufgrund von seinem Glauben, ziemlich sicher, ist er aber einmal umgebracht worden. Und während seiner Gefangenschaft Vermutlich in Rom, hat er verschiedene Briefe an verschiedene Kirchen und Gemeinden geschrieben. Und ein Brief davon ist an die Gemeinde in Ephesus gegangen. Und in diesem Brief beschreibt er über das, dass das Leben als Jesus-Nachfolger eben wirklich kein Zuckerschlecken ist. Er vergleicht das mit einem Kampf. Und da lesen wir jetzt ein Stück aus dem Brief, Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 10 bis 12. Das sind da gegen Brief Andy. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ist dir bewusst, dass dein Leben umkämpft ist? Besonders wenn du mit Jesus das Leben gehst. Also das Leben ist umkämpft. Da gibt es jemanden, der nicht will, dass du dir auch nur einen Moment Zeit nimmst, um in der Bibel zu lesen. Da gibt es jemanden, der nicht will, dass du dir auch nur eine Minute Zeit nimmst, um mit unserem Vater im Himmel zu reden, zu beten. Weil er weiß genau, wenn du die Bibel aufschlägst und das liest, dann wird das Auswirkungen haben auf dein Leben. Und er weiß genau, wenn du betest, mit Gott Zeit verbringst, im Gespräch mit ihm bist, dann bewegt das etwas. Dann kommt Gottes Charakter und seine guten Gedanken kommen in dein Leben. Und das ist alles andere als gut für den Gegenspieler von Gott. Das Böse, der Feind von Gott, weiß das ganz, ganz genau. Und so ist es eigentlich auch nichts als logisch, dass auch die eigentlich doch so schöne Aufgabe, das gute Evangelium weiterzuerzählen, sehr umkämpft ist. Der Paulus spricht in dem Brief vom Evangelium des Friedens. Für den Teufel, den Gegenspieler von Gott, ist das etwas mit vom Schlimmsten, wenn dir Nachricht erzählt wird und vor allem gehört wird. Das Evangelium des Friedens. Gemeint ist die Botschaft, dass es Frieden gibt mit Gott. Dass es Frieden geben kann zwischen Menschen, sogar dort, wo es jetzt noch alles andere als Frieden voll ist. Und das Evangelium von Jesus bezeichnete Paulus ganz bewusst, oder ja, nicht zufällig, einfach als Evangelium vom Frieden. Weil die Botschaft von Jesus, die bringt wirklich Frieden. Und zwar ganz persönlich, innerlich, in mir innen. Sie bringt zwischenmenschlichen Frieden. Und zuletzt auch eines Tages globalen Frieden, weltweiten Frieden. Jesus bringt Frieden. Tja. Und genau diesen Frieden wollen die gottfeindlichen Mächte natürlich nicht. Die wollen nicht, dass es Frieden gibt, weil das bedeutet, dass sie am Ende sind. Verhindern können sie diesen Frieden nicht. Weil der Sieg von Jesus, der ist schon passiert. Und zwar in dem Moment, wo Jesus vom Tod auferstanden ist und das Leben über den Tod gewonnen hat. Aber trotzdem probiert das Böse, uns möglichst viele Hindernisse in den Weg zu legen, die gute und befreiende Botschaft vom Frieden so klein wie möglich zu behalten. Vielleicht hast du bis jetzt immer so ein bisschen auch, wenn du überlegt hast, du, wie geht es mir da, bin ich jemand, der den Frieden verbreitet, das Evangelium weiter rausträgt. Vielleicht hast du da immer nach menschlichen Gründen gesucht für die Hindernisse, wieso das bei dir jetzt eben vielleicht nicht ganz so läuft. Vielleicht Müdigkeit, es läuft einfach so viel. Und jetzt noch das, ich mag einfach nicht. Oder vielleicht sind es Sachen, die einfach komischerweise immer dann passieren, wenn du denkst, ah, das wäre doch jetzt eine coole Gelegenheit, ich könnte doch jetzt da mal jemanden einladen oder wie auch immer, da etwas erzählen, was ich glaube. Und dann passieren Sachen und ach, jetzt ist es halt einfach untergegangen. ist noch spannend, an meinem früheren Arbeitsort, in der Kirche, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir jedes Jahr eine Kindermusical-Woche durchgeführt. Immer in den Frühlingsferien. Und da sind verhältnismässig viele Familien gekommen zu dieser Woche, die sonst nie in die Kirche gekommen sind. Auch sonst nicht in die Kirche gegangen sind. Oder auch Jesus nicht irgendwie persönlich gekannt haben. Und auffällig oft ist uns als Familie, gerade in dieser Zeit, sind oft so ganz mühsame, blöde Sachen passiert. Vielleicht hast du die Gründe bisher auch einfach bei dir als Person gesucht. Tja, ich kann es halt einfach nicht so gut. Ich kann nicht so gut reden wie die vielleicht so tollen Evangelisten, die da an mich erzählen und so in Fahrt kommen. Das bin nicht ich, das kann ich gar nicht. Der Paulus macht in dem Brief an Epheser bewusst, macht uns bewusst, hey, der Kampf, das ist nicht einfach nur ein menschlicher Kampf. Das ist nicht einfach vielleicht nur dein Kampf, den du kennst von dir. Er sagt auch, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen mit der, und das tönt heftig, mit der Macht und Gewalten von der Finsternis. Ja, der Paulus wird ziemlich deutlich und sagt, hey, mach dir bewusst, das ist eine Realität. Da gibt es Macht, da gibt es Gewalten, die gegen das arbeiten. Weil Gott ist dabei, sein grosses Friedensreich aufzubauen. Aber all diejenigen, die den Frieden nicht wollen, ja, die setzen alles in Bewegung und kämpfen gegen den Frieden an. Jetzt ist mir an dieser Stelle mega wichtig zum Sagen und zum Betonen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und da bin ich wirklich überzeugt, dann müssen wir zu keiner Sekunde irgendwie Angst haben vor irgendwelchen bösen, dunklen, gottfeindlichen Macht. Zu keiner Sekunde. Wir müssen keine Angst haben. Da bin ich felsenfest überzeugt. Weil mit Jesus, da sind wir auf der Siegerseite. Dort, wo Jesus ist, dort hat das Böse schlicht keinen Platz. Die Bibel braucht das Bild vom Licht. Und dort, wo Licht ist, muss, ihr kennt das, wenn man in einem dunklen Raum ist, Licht anmacht, zack, auf einen Schlag, ist die Dunkelheit weg, weil das Licht einfach stärker ist und gewöhnt. Einer von meinen Dozenten beim Studium, der hat mal das folgendermaßen beschrieben und ich habe mir damals gesagt, hey, das möchte ich für mich auch als Einstellung möchte ich so durchs Leben gehen, mit dem Denken, mit dieser Haltung. Als Jesus Nachfolger bin ich auf der Siegerseite von Jesus, auf der absolut sicheren Seite. Und darum muss ich auch den Teufel oder das Böse nicht hinter jedem Gebüsch, wo ich irgendwo bin, vermuten. Und ich muss auch nicht Angst haben, dass ich jeden Moment rauskumpen und irgendwie jemanden anspringen könnte. Dort, wo Jesus ist, hat er keinen Platz. Dort hat er keine Chance. Aber es ist eine Realität, dass er rum ist und am Wirken ist. Und er probiert, so gut ihm das irgendwie möglich ist, das Reich Gottes von dem Frieden so klein wie möglich zu behalten. Und so viel zu tun, dass das möglichst klein bleibt. Und darum schlage ich vor, lasst uns mit einer völlig angstfreien und nüchternen, aber gleich auch realistische Haltung durchs Leben gehen. Hey, es ist Realität, dass es da auch Mächte gibt, die gegen Gott arbeiten. Und das total ermutigende ist, der Paulus schreibt dann mit dem Epheserbrief auch davon, dass wir dank Jesus eben auch bestens für den Kampf, wie er es nennt, vorbereitet sind. Wir sind da nicht allein. Wir bekommen Unterstützung über. Der Paulus vergleicht die Hilfe im Kapitel 6 mit einer Ausrüstung von Soldaten, mit einer Waffenrüstung. Jetzt, wie erwähnt, wir müssen uns nochmal überlegen, der Paulus sitzt zu dem Moment, wo er den Brief schreibt, im Gefängnis. Und vermutlich sieht er Tag für Tag mehrere von diesen Soldaten, wie sie da umeinander sind und arbeiten. Er sieht da die volle Ausrüstung von diesen Soldaten. Und dann braucht er genau das Bild, das er da tagtäglich sieht, um zu beschreiben, wie Gott uns helfen möchte. Und dann fängt er an mit der Beschreibung, da gibt es einen Gürtel, da gibt es einen Brustpanzer, da gibt es ein Schild, einen Helm, ein Schwert, alles mega spannend. Alles müsste man eigentlich mal ein bisschen darüber nachdenken und darüber reden. Und dann gibt es aber noch eine Sache mehr, die er beschreibt. Und über die eine Sache, um die geht es jetzt heute und an den nächsten zwei Sündigen. Wir lesen die eine Sache, die da noch steht, und das ist der Vers 15. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Ich lese es nochmal. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Die Aufgabe, Menschen das Evangelium vom Frieden zu erzählen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich vermute ja, das ist äußerst umkämpft und es ist nicht einfach. Aber du darfst wissen, Gott lässt dich mit dieser Aufgabe nicht allein. Im Gegenteil, der Heilige Geist möchte dir alles geben, was du brauchst für das. Er rüstet dich aus, ich brauche nochmal das Wort von Paulus, mit einer Waffenrüstung. Und dazu gehören eben die Schuhe von der Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden zu verbreiten. Also liebe Leute, Gott stellt uns gute Schuhe zur Verfügung. Gute Schuhe, um den Menschen, die in meinem Umfeld sind, auf den Frieden von Jesus aufmerksam zu machen. Schuhe. Und ja, es sind Schuhe. Gell, natürlich, also ich habe es mega gern, wenn ich daheim bin und weiss, hey, den Tag kann ich ausklingen lassen, dann ziehe ich sehr gerne meine Schuhe ab, hocke aufs Sofa, ohne Schuhe, ein bisschen herlegen, ein bisschen chillen und sage, ah, jetzt mal zurücklehnen. Mache ich mega gern, vielleicht kennst du das auch. Es ist schön, gemütlich, keine Schuhe anzuhaben. Das darf auch natürlich manchmal sein. Aber gell, wir sind eingeladen, Schuhe anzuziehen. Wir sind nicht eingeladen, uns permanent zurückzuziehen, nicht permanent auf dem Sofa zu chillen, sondern wir sind eingeladen, Schuhe anzuziehen und mit Menschen aus dem Umfeld unterwegs zu sein. Wir sind eingeladen, bei Menschen zu sein, mit Menschen zu sein. Und er gibt uns Schuhe, Gott gibt uns Schuhe für die Begegnungen mit Menschen. Und da wird es jetzt spannend. Jetzt ist ja die Bibel bekanntlich ziemlich dick. Da findet man so viele Geschichten drin. Viele Geschichten von diesen vielen Geschichten erzählen vom Moment, wo Menschen anderen Menschen etwas vom Evangelium vom Frieden erzählen. Wo Menschen aufmerksam werden auf das Evangelium. Und das ist spannend. In der Bibel gibt es so ganz unterschiedliche Arten und Momente und wie das passiert. Ganz viele verschiedene Geschichte. Und da werden wir jetzt einiges entdecken von diesen Geschichten, von diesen Schuhen, von diesen verschiedenen, wie die eben aussehen können. Und jetzt wichtig ist, in der Bibel findet man natürlich keine Aufzählung von so verschiedenen Schuhen. Also da steht nicht irgendwo im ersten Schuhbrief so und so, was das für Schuhe sind. Wir lesen auch nicht irgendwie so von, dass es dort die und die Stile gibt, wie man das machen kann. So lesen wir das in der Bibel auch nicht. Eine Arbeitsgruppe von Campus für Christus, die haben sich da mal aber hergesetzt und haben gesagt, hey, wir untersuchen mal das Neue Testament. Was gibt's da für verschiedene Arten, wie man es im Neuen Testament findet? Wie das damals passiert ist, wie Menschen aufmerksam worden sind auf das Evangelium. Und die Vergleiche, die greifen wir eben in diesen Gottesdiensten auf. Also wir entdecken in der Bibel jetzt nicht die Schuhe, die wir anschauen, aber die Geschichten, die hinter diesen Schuhen stehen, die finden wir sehr wohl in der Bibel. Und das ist bestimmt auch keine abschliessende Liste. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie da einzelne Schuhe rauspicken und sagen, ah ja, ich bin da, Schublade auf, ich Schublade, also ich gehe in die Schublade rein, mache wieder zu und sage, ja, das ist einfach mies und alles andere nicht. Es geht gar nicht darum, zum mehr oder andere da zu kategorisieren. Aber ich glaube, das Bild von diesen Schuhen kann uns eine hilfreiche Übersicht geben, wie Menschen auf das Evangelium vom Frieden aufmerksam werden können. Und als Abschluss von dieser Startpredigt heute schauen wir uns noch ein Schuhpaar an und das sind die da. Turnschuhe. Stell den mal da oben her. Wie geht euch das da so? Wunderbar. Der Turnschuh. Im Johannesevangelium, Kapitel 9, da lesen wir eine ganz spannende Geschichte von einem Mann. Der Mann hat in Jerusalem gelebt und der ist blind auf die Welt gekommen. Man hat ihn gekannt in Jerusalem, man hat ihn gekannt, man hat gewusst, dass er blind ist, man hat seine Familie gekannt. Ja, man kann sagen, er ist stadtbekannt gewesen. Und eines Tages ist dann zu der Begegnung gekommen zwischen Jesus und dem blinden Mann. Und Jesus hat ihn dort sehend gemacht. Die Pharisäer, also die damaligen Religionsexperten, die haben von dieser Geschichte mitbekommen und haben nicht wollen oder nicht können glauben, was da passiert sein soll. Zu all dem ist nämlich noch gekommen, dass das Wunder, wenn denn das wirklich so passiert ist, noch am Sabbat passiert ist. Und am heiligen Sabbat, so die Überzeugung von diesen Religionsexperten, ist ganz klar gewesen, einer, der von Gott kommt, so wie das anscheinend der Jesus von sich behauptet, der heilt nicht am Sabbat. Weil der Sabbat ist der Ruhetag, da schafft man nichts. Und so haben die Pharisäer, der damals blinde Mann, dann, also der wiedersehende Mann, haben sie dann mehrfach befragt und gesagt, hey, was ist da genau passiert? Und wer ist das gewesen? Also, wirklich ein Verhör. Aber sie sind einfach nicht zufrieden gewesen mit der Antwort. Dann haben sie noch die Eltern kommen lassen und gesagt, du, erzähl uns, stimmt das wirklich, was da passiert ist und so. Und irgendwann haben die Eltern dann gesagt, du, fragt ihn doch selber, ist mittlerweile ein erwachsener Mann, er kann euch Auskunft geben. Und irgendwann, bei all diesen wiederholenden Fragen, ist es dann zu dem Gespräch gekommen, das wir noch lesen wollen, aus Johannes 9, Vers 24 bis 25. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch, also Jesus ist da gemeint, ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Der ehemals blinde Mann hat nicht auf jede Frage eine Antwort gehabt. Er hat anscheinend auch nicht alles gewusst. Es ist ihm, wenn man das so liest, anscheinend auch nicht alles komplett klar gewesen. Aber er hat etwas ganz genau gewusst. Er hat gewusst, hey, Jesus ist mir persönlich begegnet. Ich habe eine Begegnung gehabt mit Jesus. Und Jesus hat mein Leben verändert. Das, was er erlebt hat, der Mann mit Jesus, das hat ihm niemand nehmen können, egal wie kritisch sie es vielleicht auch gewesen sind. Er hat das Erlebnis gehabt mit Jesus. Und es ist spannend, der ehemals blinde Mann, der hat gar nicht irgendwie probiert, jetzt seinen Zuhörern zu erklären, mit ihnen zu diskutieren. Er hat nicht irgendwie eine argumentative Diskussion gesucht. Er hat nicht probiert, sie für sich zu gewinnen. Wahrscheinlich hat er da sowieso gar keine Chance gehabt. Er hat nicht probiert, irgendwie mit klugen Sätzen Gesprächspartner irgendwie für sich zum Schweigen zu bringen. Was er gemacht hat, er hat mit einfachen und klaren Worten bezeugt, was er erlebt hat. Zeuge sein. Der Turnschuh, der steht genau für das. Zeuge sein für das, was ich mit Jesus erlebt habe. Sind wir bereit? Sind wir fit genug mit dem Turnschuh? Zu bezeugen, was du mit Jesus erlebt hast? Bin ich bereit? Bin ich fit genug, anderen Menschen in meinem Umfeld zu erzählen? Zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, warum ich mit Jesus durchs Leben gehen will. Kann ich ihm, dieser Person, eine Antwort geben? Was kannst du bezeugen? Was kannst du anderen Menschen erzählen, was Jesus in deinem Leben gewirkt hat? Ganz praktisch. Stell dir vor, du gehst nachher dann heim, nach dem Mittagessen, das wir hier noch haben können. Und auf dem Heimweg begegnest du jemandem und der sieht, du kommst heim, wahrscheinlich wieder vom Gottesdienst. Dann fragt dich du, wieso gehst du eigentlich immer in den Gottesdienst? Was würdest du ihm sagen? Und gell, da geht es jetzt nicht darum, dass wir die ganze Bibel mitsamt der ganzen Heilsgeschichte von A bis Z, den Verlauf, müssen völlig korrekt abliefern und alles müssen erklären können. Und es geht auch nicht darum, dass wir auf jede allfällige Rückfrage noch eine theologisch kompetente Antwort parat haben. Es könnte ja sein, dass noch eine Frage kommt. Nein, um das geht es nicht. Ist ja spannend, die Pharisäer, die wollen hören, dass Jesus ein Sünder ist. Das ist ja ihre Frage, die sie ihm gestellt haben. Und er hat gesagt, hey, ob er ein Sünder ist, Jesus, oder nicht, das weiß ich nicht. Ich darf auch sagen, wenn ich etwas nicht weiß. Ich weiß es nicht. Eine total legitime Antwort. Und dann sagt er, aber ich weiss etwas. Ich weiss etwas, dass ich eine Begegnung habe mit Jesus. Ich war blind und jetzt bin ich sehend. Was würdest du sagen, wenn nachher jemand auf dich zukommt und sagt, du, ich sehe dich da jeden Sonntag, kommst heim von der Kirche. Wieso glaubst du eigentlich an den Jesus? Was wäre deine Antwort? Wenn du jetzt innerlich vielleicht denkst, ui, nein, hoffentlich passiert mir das nicht. Ich glaube, dann ist das nicht so schlimm. Aber ich glaube, dann könnte es eine Einladung, dann könnte auch morgen heute eine Einladung an dich sein, um zu sagen, hey, vielleicht ist es gut, mal einen Moment herzuhocken, mir Zeit zu nehmen und zu überlegen, du, bin ich parat? Wenn mich jemand fragt, können eine Antwort geben. Und das muss keine krasse oder spektakuläre Lebensgeschichte sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jeder, der Jesus nachfolgt, sein Mitmensch, wenn er fragt, erklären kann, erzählen kann, warum er mit Jesus durchs Leben geht. Ich glaube, nicht jeder muss ein toller Prediger sein oder ein krasser Strassenevangelist sein. Aber ich glaube, jeder ist eingeladen, Zeuge zu sein. Zeuge, was ich mit Jesus erlebt habe. Abschließen möchte ich mit einem Vers, den ich mir wünsche, den ich mir für mich wünsche. Und den ich mir auch für dich und für uns alle wünsche. Es ist nicht nur der Paulus im Gefängnis gehockt aufgrund von seinem Glauben. Auch zum Beispiel der Petrus und der Johannes sind im Gefängnis gehockt. Und sie haben sich auch müssen erklären für ihr Verhalten, für das, was sie sagen. Und in einem solchen Moment haben sie einen Satz gesagt, der beeindruckt mich enorm. Und ich bin überzeugt, dass es auch nicht sie sind, sondern dass Gott durch den Heiligen Geist ihnen eben die Bereitschaft gegeben hat, fürs Evangelium, fürs Frieden so einzustehen. Sie haben den Satz gesagt, nachher lesen wir auch Apostelgeschichte 4, Vers 20. Sie haben dort gesagt, hey, ihr müsst schweigen von jetzt an, sagt nichts mehr über den Jesus, der ihnen gesagt wird. Und dann sagen sie den Satz, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben einfach auch gar nicht anders kann, dass wenn irgendwo jemand fragt, dass ich muss erzählen, als gar nicht anders geht. Egal, ob du eine tolle Idee findest, die da Gott gehabt hat, dass du und ich, dass wir nicht allein, aber gemeinsam Licht sind für die Welt. Wir sind eingeladen, für unser Umfeld von dem Frieden zu erzählen. Durch Menschen, die Jesus nachfolgen, sollen andere Menschen auf ihn aufmerksam werden. Jesus hat uns die Aufgabe auch gegeben. Nicht allein, aber auch mit aufgegeben. Die gute Botschaft vom Frieden weiter zu erzählen, Menschen erleben zu lassen. Und nicht selten stoßen wir auf Widerstand. Weil es gibt Mächte, die das verhindern wollen. Und darum muss es uns auch nicht überraschen, wenn nicht immer alles so läuft, wie wir uns das vielleicht wünschen oder vorstellen würden. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen mitnehmen, auch von dem Sonntag, der Heilige Geist möchte uns mit allem Nötigen ausrüsten. Und dazu gehören eben die Schuhe von der Bereitschaft. Die Turnschuhe. Die Bereitschaft vom Evangelium zu bezeugen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, eben jetzt hier zum Beispiel mit diesen Turnschuhen Zeuge zu sein. Parat sein, wenn jemand fragt, Auskunft können zu geben. Und da muss ich nicht alles erklären können, aber ich muss parat sein, um Antworten können zu geben, warum ich mit Jesus unterwegs bin, was ich mit ihm erlebt habe. Lasst uns dafür beten, dass wir wieder Petrus und Johannes sagen können, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast uns eine ganz grosse Aufgabe mitgegeben. Und ja, es gibt Momente, wo ich mich schon ein bisschen frage, wieso hast du die Aufgabe mit uns geteilt? Hättest du es nicht besser selber gemacht? Aber du hast dich entschieden, uns bei diesem Projekt dabei zu haben zu wollen. Es ist dein Wunsch, dass ich, dass wir, wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir andere Menschen aufmerksam machen auf dich. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, für dich einzustehen in meinem Alltag. Ich möchte Danke sagen, dass du uns auch das gibst, was wir brauchen dafür. Danke für die Schuhe, die du uns gibst, für die Schuhe von der Bereitschaft, für das Evangelium einzustehen. Und ich möchte dich bitten, auch wenn das Mut kostet und wenn das nicht ganz einfach ist, Ich bitte dich, dass du uns in Momente stellst, in Situationen stellst, wo wir dich bezeugen können. Schenk, dass wir das gerade in den kommenden Tagen erleben dürfen. Dass wir dich bezeugen können, in dem Umfeld, wo wir sind. Hilf du uns, mach du uns, Heiliger Geist, bereit für die Situationen. Amen.